ich finde es völlig okay, wenn sich eine filmische Darstellung von dem Leben von Bonhoeffer gewisse Freiheiten nimmt.
Ja.
Gerade wenn sie dann irgendwie dazu dienen, vielleicht den Plot spannender zu machen, kann man das in Erwägung ziehen.
Mhm. Aber die Frage ist, machen sie den Plot spannender?
Das ist genau die Frage. Ich habe das Gefühl, irgendwie haben sie das nicht so hingekriegt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glaube und Gesellschaft im Gespräch. Schreibt uns in die Kommentare, gebt uns ein Like und abonniert den Kanal. Wir haben letzte Woche beide den neuen Bonhoeffer-Film angeschaut und wollen jetzt ein bisschen darüber sprechen. Man könnte jetzt denken, eigentlich sind wir ja zu spät. Der Film ist bereits im November letzten Jahres in den USA erschienen. Aber in Europa und zumindest im deutschsprachigen Raum kam er erst im März diesen Jahres raus. Und deshalb haben wir gedacht, wir widmen uns mal diesem Film.
Ein kleines Film-Review quasi.
Genau,
in dem Sinne.
Genau, ein kleines Film-Review. Der Film handelt vom Leben des berühmten deutschen Theologen und Widerstandskämpfers Dietrich Bonhoeffer, wie der Titel schon impliziert. Und spannend beim Titel, zumindest in der amerikanischen Version, also der Untertitel war Pastor, Spy, Assassin. Und das gibt schon ein bisschen vor, in welche Richtung dieser Film dann auch wirklich geht. Vielleicht zuerst die Frage an dich, du hast ihn ja auch geschaut. Wie fandest du ihn?
Oh, das wollte ich dich gerade fragen. Von 1 bis 10?
Von 1 bis 10.
Wie viel gebe ich ihm? Okay. Ich befürchte, er kommt nicht über eine 5 hinaus.
Nicht über eine 5?
Nein, okay. Nein. Bei dir?
Ist schwierig. Vielleicht als Film einfach von der Machart, vielleicht eine 5,5.
Oh, okay.
Aber als Film über Bonhoeffer wahrscheinlich eher so eine 3 oder 4.
Ja. Aber ist gut. Also man hört uns ein bisschen die kritische Haltung gegenüber dem Film schon an. Alles gut, wir können jetzt tauchen wir ein bisschen ein, was erzählt der Film, wer ist Bonhoeffer, und versuchen auch ein bisschen zu begründen, wie wir zu unserem Urteil kommen.
Mhm. Und tatsächlich sind wir ja überhaupt nicht die Einzigen, die Kritik anbringen. Er wurde weltweit von vielen Leuten kritisiert, also natürlich nicht von allen. Aber insbesondere interessant war, dass die Erben von Bonhoeffer oder zumindest 86 von ihnen einen Brief unterschrieben haben, in dem sie schreiben, und ich lese nur kurz etwas daraus vor, nicht den ganzen: Mit Entsetzen verfolgen wir, wie das Vermächtnis von Dietrich Bonhoeffer zunehmend von rechtsextremen Antidemokraten, Fremdenfeinden und religiösen Hetzern verfälscht und missbraucht wird. Und dann kritisieren sie das und sagen, Bonhoeffer hätte sich da völlig dagegen gestellt und würde nichts damit zu tun haben wollen, und das wollen auch sie nicht. Auch die Schauspieler selbst, was mich etwas erstaunt hat, weil sie haben ja beim Film mitgemacht, scheinbar wussten sie nicht, wie dieser Film vermarktet werden würde. Interessant ist auch, es waren sehr viele deutsche Schauspieler mit dabei. Und auch sie schließen sich diesem Urteil an und sagen, dass Bonhoeffer jemand war, der sich gegen unterdrückerische Systeme gewendet hat. Und sie sind sehr besorgt darüber, wenn dieser Film jetzt instrumentalisiert würde von rechten Kreisen in den USA. Ungefähr so lautete die Kritik.
Du hast jetzt die Marketingstrategie angesprochen. Weißt du, wie wurde der Film dann, wurde der tatsächlich komisch vermarktet?
Naja, also es gibt mindestens, wenn man sich das Filmplakat, das Kinoplakat anschaut, dann gibt es auch lustige Unterschiede zu Europa und den USA. Ja. Also wir haben das Plakat aus den USA. Da ist eben Bonhoeffer, dann steht Pastor, Spy, Assassin. Bonhoeffer ist da vorne drauf mit einer Pistole in der Hand und hinter ihm im Hintergrund so ominös Adolf Hitler in seinem alles rot getüncht. In Europa musste man das anpassen, weil das einfach zu, ja, wie will man sagen, vielleicht zu amerikanisiert war. Da fällt die Pistole weg, also die hält er nicht in der Hand. Es gibt keinen Untertitel, sondern einfach nur Bonhoeffer.
Also Pastor, Spion und Assassine fehlen.
Attentäter, ja. Genau, die fehlen, und im Hintergrund ist auch kein Bild von Adolf Hitler, sondern von seinem Vater und Leuten, die sonst wichtig waren im Film und in seiner Geschichte. Und da sieht man so ein bisschen wahrscheinlich etwas, was viele im deutschen Sprachraum, vielleicht grundsätzlich im europäischen Sprachraum, so ein bisschen verwirrt hat. und auch mich ein bisschen verwirrt hat. Also die Art und Weise, wie Bonhoeffer dargestellt wird.
Eine ganz kurze Zusammenfassung. Er ist ein deutscher Theologe aus dem 20. Jahrhundert. Er hat sehr, sehr früh doktoriert. Ich glaube, mit 21 doktoriert, habilitiert. Er hat in den USA studiert, deshalb quasi nicht nur die deutsche kirchliche Landschaft erlebt. Und er ist quasi aufgewachsen in der Zeit der Machtergreifung Hitlers. Oder war damals schon erwachsen als Theologe, als Pfarrer, Pastor tätig auch. Und hat sich dann für die bekennende Kirche eingesetzt, quasi eine Kirche, die sich aktiv gegen das Regime von Hitler ausgesprochen hat. Er hat dann auch im Untergrund illegal agiert gegen das Regime von Hitler. Und das wurde ihm dann später auch zum Verhängnis. Er wurde verhaftet und ist dann 1945, kurz 2-3 Wochen vor Kriegsende, wurde er in einem KZ hingerichtet. Er wurde erhängt für seine quasi illegalen Machenschaften gegen das Regime von Hitler. Mhm. Und das ist auch quasi das, was dann, also einerseits ist er ein brillanter Denker, ein interessanter Theologe, aber er war quasi auch politisch aktiv, hat sich wirklich geäußert gegen die Verfolgung der Juden, relativ oder sehr, sehr früh öffentlich geäußert, hat sich dann auch engagiert gegen die Nazis und Nazi-Deutschland und ist quasi als Märtyrer dafür gestorben. Und das ist dann auch quasi ein Teil des Erbes von Bonhoeffer. Als einer der wichtigsten Theologen, würde ich sagen, der deutschen Theologen des 20. Jahrhunderts.
Und Sie versuchen ja genau das irgendwie einzufangen, oder zumindest diese Dimension des Widerstandes. Was ist unsere Kritik? Wieso fanden wir den Film nicht großartig? Ich würde anfangen, nicht mit dem Inhalt, sondern mit etwas Formalem, was mich unglaublich nervt, aber das nervt mich auch bei anderen Filmen. Nämlich, es ist ein englischer Film, also die Sprache des Films ist Englisch, aber weil es natürlich ein deutscher Kontext ist, haben sie gedacht, wie machen wir das? Und haben es so gelöst, dass alle Schauspieler einfach einen deutschen Akzent auf Englisch haben. Und das hat so was wirklich unglaublich Nerviges. Also mich nervt das mit der Zeit.
Hat Ihnen nicht gefallen?
Nein, das hat mir überhaupt gar nicht gefallen. Aber wie gesagt, ich mag das auch bei anderen Filmen nicht, wenn das so gelöst wird. Ganz besonders absurd wird es dann, wenn plötzlich manche auch noch Deutsch sprechen. Also ab und zu gibt es ja auch, dass dann einige Nazi-Schergen dann irgendwas Deutsches rufen. Und daneben ist Bonhoeffer, der dann mit seinem deutschen Akzent Englisch spricht.
Das ist wirklich komisch.
Gerät so ein bisschen durcheinander. Der Film, er hat grundsätzlich gewisse Längen, aber also das muss man jetzt nicht ausführen. Aber ich fand ihn in großen Teilen auch nicht besonders spannend. Und etwas, was mich auch, das gehört zum Inhalt, aber auch zum Formalen gestört hat, ist eine gewisse Kulturfremdheit, die man einfach merkt. Der Film fühlt sich an, als hätte zuerst einmal kann man sagen, wahrscheinlich ein Amerikaner des 21. Jahrhunderts, man könnte sagen, ein evangelikaler Amerikaner vielleicht, diesen Film gemacht. Also es ist, als würde man in die Vorstellungswelt eintreten, eines solchen Menschen. Und das ist erst einmal nicht schlecht, aber es ist halt ein Kontext, den er beschreibt, der einfach anders ist. Und wenn dann Bonhoeffer von einem Nazi-Polizisten oder von einem SS-Hauptmann angegangen wird und festgehalten und seine Reaktion dann ist, «Sir, I don't need your hands on me», dann hat das für mich so etwas unglaublich Amerikanisches. Das wäre die Reaktion eines Amerikaners, wenn ein Polizist ihn... Wahrscheinlich nicht die Reaktion von jemandem, der eingeschüchtert ist in dieser Situation in Nazi-Deutschland.
In dieser Zeit,
eine andere Szene... Und das vermischt sich jetzt ein bisschen mit dem Inhalt. Aber eine andere Szene, wo auch diese Kulturfremdheit reingehört, ist, wie Bonhoeffer nach Amerika geht. Und dort geht er in eine Gospelkirche, in eine Kirche von Afroamerikanern. Und dort wird er vom Pastor gefragt, wie er denn Gott kennengelernt hat. Und Bonhoeffer ist völlig verdutzt und fragt, was soll das heißen, Gott kennenlernen? Und der Film suggeriert dann, dass Bonhoeffer eigentlich vorher ein religiöses Leben hatte, aber nicht wirklich geglaubt hat, nicht wirklich Jesus kannte und er zuerst diesen amerikanischen Input gebraucht hat, um dann das einordnen zu können. Und dann geht er ja zurück und kann den Widerstand oder in den Widerstand gehen.
Das finde ich, das Schwierige auch beim Reden über diesen Film, weil es ist so vieles. Also, es sind Stories aus dem Leben von Bonhoeffer und die haben tatsächlich in vielen Fällen wirklich eine Nähe zu dem, was wir wissen von Bonhoeffer. Mhm. Aber es ist irgendwie, es fühlt sich ein bisschen an, für mich ist vielleicht schon ein bisschen auch ein Teil von meinem Fazit vorweggenommen, aber ich muss es irgendwie hier bringen, um es zu erklären. Es fühlt sich für mich ein bisschen an, als hätte man viele Sachen von Bonhoeffer genommen, so in einen Mixer, in einen Blender geworfen, richtig geblendet und dann irgend so ein amerikanisches Topping obendrauf. Und es ist Bonhoeffer drin, aber so komische Versatzstücke in komischer Reihenfolge.
Ja, ja genau. Und es ist einerseits, manche Dinge nehmen sie überhaupt nicht auf, andere Dinge nehmen sie auf, aber stellen sie irgendwie komisch dar oder übertreiben sie auch. Also eben zum Beispiel, er ist dort, hat afroamerikanische Freunde, hat er natürlich, aber dass er dann plötzlich zu einem Jazzliebhaber wird, der in den Straßen oder in dem Café, wo sie dort sind, dann zusammen mit Louis Armstrong auf der Bühne Jazz spielt. Das ist sowas, einfach eine völlig, schon fast absurde Übertreibung eigentlich dieser Situation.
Ja, genau. Und ich meine, und dann natürlich liegen darunter Dinge, die stimmen, die wissen wir von Bonhoeffer. Er war ja da für eine Zeit in den USA. Mhm. Und er hat an einem Seminary der Theologie studiert und darüber hat er sich selber sehr beklagt. Ich lese ganz kurz vor, wie er über die Theologie da spricht. Und dann komme ich auf den tristen Punkt der Sache. Eine Theologie gibt es hier nicht. Ich habe im Wesentlichen dogmatische und religionsphilosophische Seminare und Kollegs besucht. Aber der Eindruck bleibt vernichtend. Es wird das Blaue vom Himmel heruntergeschwatzt, ohne die geringste sachliche Begründung und ohne dass irgendwelche Kriterien sichtbar werden. Also er war wirklich mit dem Theologiestudium in den USA nicht zufrieden. Aber das, was ihn tatsächlich geprägt hat, war die Freundschaft zu diesem Frank Fisher, diesem afroamerikanischen Freund. Und das hat ihn tatsächlich geprägt. Mhm. Aber dass sein Glaube da angefangen hätte, ist halt doch schon ein bisschen seltsam.
Ja, und nicht nur das, sondern es gibt dann auch diese komische Gegenüberstellung von Glaube und Theologie. Es ist dann so
Glaube und Religion.
Und Religion, ja, aber auch Theologie.
Auch Theologie, ja.
Eben weil er dann, dort entdeckt er dann diesen lebendigen Glauben plötzlich, geht dann nach Hause und sagt seinen Eltern, wisst ihr was, ich habe mit Theologie abgeschlossen. Ich brauche jetzt Theologie nicht mehr.
Ja.
Was historisch völlig absurd ist, weil er sein Leben lang ein Theologe und ein passionierter Theologe war und geblieben ist. Fast alle seine theologischen Werke entstanden auch nach seiner Zeit, alle wahrscheinlich nach seiner Zeit in den USA. Und eben diese Vorstellung, dass er dann Theologie aufgibt, um dann eben in diese politischen Dimensionen mit einzusteigen und dann eben sich zu wehren und zum Attentäter letztlich zu werden, das hat was. Auch da würde ich sagen, das ist eine Gegenüberstellung, die kann man so nicht machen.
Und ich bin nicht sicher, ob man mit dieser Art, die Geschichte Bonhoeffers zu erzählen, quasi auch ihm und seinem Denken gerecht wird. Weil es ist ja nicht, dass er die Theologie aufgibt und dann quasi politisch aktiv wird oder im Untergrund tätig, sondern es sind konsequente theologische Überlegungen, die er führt. Und er ist ein hochbrillanter Denker, er kämpft auf theologischer Ebene, auf intellektueller Ebene mit seiner Situation, mit der Situation Deutschlands und ringt sich dann durch, aktiv zu werden. Aber das gehört zusammen. Es ist eine komische Gegenüberstellung, zu sagen, er gibt die Theologie auf, um jetzt aktiv zu werden.
Ja. Also bei ihm gehört Theologie, also der reflektierte Glaube, unmittelbar in die Mitte seines eigenen Existenzvollzugs. Und das kann man nicht irgendwie auflösen, das kann man nicht gegen etwas stellen, sondern eben Bonhoeffer ist jemand, der komplex denkt und der aus dieser Mitte heraus auch lebt. Und ich glaube, das ist schon auch eine komische Darstellung. Was gab es denn sonst noch, was du, wo du sagen würdest, da wurde vielleicht etwas vertauscht?
Ja, Aber ist vielleicht auch nochmal etwas ein bisschen Formales oder vielleicht ist es ein Stil vom Film. Ich kann es erklären an einem Beispiel, aber ich habe das Gefühl, überall hat es ein bisschen einen pathetischen Anstrich von A bis Z. Und der war mir ein bisschen unangenehm. Mhm. Und, also mein Lieblingsbeispiel ist, glaube ich, das. In der Geschichte kommt er im Film kommt er, glaube ich, von London zurück. Und dann gibt es, das gab es ja tatsächlich, Finkenwalde. Finkenwalde war ein Predigerseminar oder eine Theologie-Ausbildungsstätte der bekennenden Kirche. Mhm. Und Bonhoeffer hat die geleitet. Und im Film kommt er zurück aus London und er wird quasi vom Flughafen entführt, gegen seinen Willen und nach Finkenwalde gebracht. Das war natürlich auch nicht ganz so. Und das Schönste ist, sie fahren dann irgendwie mit dem Auto zu diesem Haus, Finkenwalde, und es wirkt wie im Auenland. Mhm. Ein wunderschönes Gebäude und sie sind dann irgendwie da. Wenn man darüber liest, das war eine lottrige Bude und sie hatten keine Möbel und nichts und mussten mit Spenden Möbel sammeln, die ihnen geschickt wurden, um irgendwie dieses Haus einzurichten und dieses Predigerseminar da zu machen. Mhm. Und dann auch eine schräge Situation, weil ein Freund von ihm dann, Niemöller, der will, dass Bonhoeffer dort unterrichtet. Und Bonhoeffer lehnt ab und sagt, nein, ich kann das doch nicht. Ich bin zu jung, sagt er. Wie soll ich diesen jungen Theologen, angehenden Theologen etwas beibringen und lehren? Eigentlich hat er zu diesem Zeitpunkt promoviert und habilitiert.
Nein, also,
er hat schon unterrichtet an der Universität, schon länger. Also komisch irgendwie.
Ja, vielleicht spielt da dieser biblische Topos mit rein. Ja, das, ich bin doch zu jung, Herr, wie kann ich dich dienen? Den sie da reinbringen wollten. Aber genau, das ist ein bisschen komisch. Was mich auch erstaunt hat dann in Finkenwalde, ich meine, wenn man das Buch Gemeinsames Leben kennt von ihm, das ist genau
da haben wunderbar. Wir
das. Das, da beschreibt er so ein bisschen diesen, was das Wichtige am gemeinsamen Leben ist und wie man das gestalten kann. Und da merkt man, dass er ein Denker ist, dem das Gebet unglaublich wichtig ist, auch dieses gemeinsame zusammen Lieder singen und Bibel lesen, all das ist ihm unglaublich wichtig.
Ich glaube, er hat die Studenten aufgefordert, jeden Morgen eine halbe Stunde zu meditieren und zu beten und die hatten alle Mühe damit, aber es war...
Ja. Also Finkenwalde war ein Ort des Theologisierens, aber auch des Ablaufs, der Liturgie. Mhm. Bonhoeffer war ein Liebhaber von alten Kirchenlieder, die wurden da gesungen. Im Film kommt davon gar nichts vor. In Finkenwalde machen sie zwei Dinge. Sie machen Sport, also spielen am Strand Fußball. Mhm. Und eine andere Szene, die Studenten sitzen draußen auf den Stühlen und Bonhoeffer führt sie ein in die Welt des Gospel,
und des
der Gospelmusik und des Jazz.
Es ist einfach, wie soll ich sagen, kann ja sein, dass er das gemacht hat, aber es ist einfach ein bisschen, ich finde es völlig okay, wenn sich eine filmische Darstellung von dem Leben von Bonhoeffer gewisse Freiheiten nimmt.
Ja.
Gerade wenn sie dann irgendwie dazu dienen, vielleicht den Plot spannender zu machen, kann man das in Erwägung ziehen.
Mhm. Aber die Frage ist, machen sie den Plot spannender?
Das ist genau die Frage. Ich habe das Gefühl, irgendwie haben sie das nicht so hingekriegt und dann auch das, was wahrscheinlich wichtig ist an dieser Zeit, an diesem illegalen Pastorenseminar in Finkenwalde, das, was damals wichtig war, das kriegen sie im Film nicht ganz hin. Das fangen sie nicht wirklich ein.
Auch dieses darüber über diese unglaublich schwierige und komplexe politische Konstellation und Zeit und die Reflexion darüber, was zu tun ist in dieser Zeit. Bonhoeffer war ja ein zutiefst ethischer Denker und hat sich immer gefragt, wie sollten Christen leben? Gerade in solchen schwierigen Zeiten, davon kommt fast nichts. Also Bonhoeffer wird dargestellt als ein Fußsoldat schon fast. Also jemand, der da dabei ist bei diesen, wo zum Beispiel das Attentat auf Hitler geplant wird. Das ist auch eine Freiheit, die sie sich genommen haben, weil Bonhoeffer war keine der Kernpersonen um dieses Attentat. Er hat darum gewusst, das wurde ihm dann auch eben mit zum Verhängnis. Aber er war nicht, im Film wirkt es so, als hätte es auch sein können, dass er selbst der Attentäter sein würde, der Hitler umbringen würde. Und ich glaube, diese Darstellung von jemandem, der eigentlich mal Theologe war oder der Theologe ist und dem Gebet und so wichtig war, und dann plötzlich kommt es aber zu einer Situation, wo er sagt, jetzt hilft das alles nichts mehr, jetzt müssen wir etwas tun. und ich kann diesen Hitler stoppen. Mhm. Das hat sowas auch, so war Bonhoeffer nicht.
Ja, und diese Szene, du hast das jetzt gerade schon, die Frage ist die Frage nach dem Tyrannenmord. Mhm. Die Frage, wenn man in einem ungerechten System lebt, ist es einem Christen, der nicht töten darf, erlaubt und der quasi nach Römer 13 der Obrigkeit, dem Herrscher oder den Herrschenden gegenüber gehorsam sein muss, ist es ihm erlaubt, die böse Regierung zu bekämpfen, den Tyrann zu ermorden? Und das wissen wir auch von Bonhoeffer, dass er reflektiert hat über diese Frage lange.
Damit gerungen.
Er hat damit gerungen, ja. Er hat darüber geschrieben. Ist das eine Zitat, glaube ich, von ihm auch, wo er sagt, also quasi, ich versündige mich, wenn ich etwas tue gegen Hitler, aber ich versündige mich genauso, wenn ich nichts tue. Und in diesem ethischen Dilemma bewegt er sich. Mhm. Und im Film muss ich fast ein bisschen lachen, weil es ist dann quasi sein Schwager, Hans, der wird in der Nacht aufgeweckt und der zeigt ihnen dann, wie schlimm das die Situation in Deutschland ist. Und gerade auch, was die Juden in Konzentrationslagern angeht. Aber irgendwie, und das ist auch ein bisschen seltsam, hat dieser Hans im Film Filmaufnahmen aus KZs. Mhm. Völlig nicht sehr logisch, dass er das. Also, es gibt wichtige Filmaufnahmen aus KZs, aber die kommen vor allem von den Amerikanern, die KZs befreit haben und dann 1945 darin gefilmt haben. Aber wieso, dass dieser Hans jetzt Filmaufnahmen haben sollte? Auf jeden Fall, er erzählt das Bonhoeffer und Bonhoeffer hört das und wird sofort zum. Also, die ganze Sache mit dem Tyrannenmord entscheidet sich in diesem Moment. Er sieht diesen Film. Mhm. Und wird sofort zum potenziellen Attentäter und mit der Prophetenformel des Alten Testaments steht er auf vor Hans und sagt, hier bin ich, sende mich. Mhm. Ja, ich habe das gehört und dachte, nein. Ja. Also viel komplexer, wie sich Bonhoeffer zu dieser Entscheidung durchringt, politisch aktiv zu werden gegen Hitler.
Also dem Film fehlt jegliche Ambivalenz. Ja, also jegliche Sphäre, in der man irgendwie hin und her gezogen ist. Also das ist einerseits sieht man es bei Bonhoeffer selbst, andererseits sieht man es daran, wie und das ist speziell, weil normalerweise muss man die Nazis nicht böser darstellen, als sie waren, weil die Nazis sehr, sehr böse waren.
Ja, ja, ja.
Aber in diesem Film werden sie dann teilweise so comedyhaft, wie ein Comic Bösewicht dargestellt. Also zum Beispiel übernehmen sie dann gleich die Kirchen und sagen, das können wir nicht mehr glauben, alle Kruzifixe werden rausgerissen aus der Kirche und die Bibel wird vom Altar genommen und Mein Kampf wird draufgelegt.
Ja, ja, ja.
Und das ist so wie, das hat, irgendwie hat das was Komisches. Also auch, wenn man das sieht, dann würde man ja denken, Wieso hätten sich nicht alle Christen sofort gewehrt? Das ist ja offensichtlich, dass es. Aber das Problem war ja genau, dass man gleichzeitig irgendwie Christ sein konnte und auch irgendwie dort politisch sagen, ja, okay, das ist vielleicht nicht das Beste. Aber
und
das
Mitglied war ja genau der NSDAP das Problem. Oder so. Ja,
genau,
ja, genau.
Und das ist ja genau dieser unglaublich problematische Punkt und wieso sich viele Leute auch nicht irgendwie gewehrt haben. Und es hat nicht so dieses effektvolle Comedy-Bösewicht.
Und quasi diese tragische, auch abgründige Attraktivität des Nationalsozialismus, die fehlt völlig. Ja. Weil es sind nur die Gestapo und die SS, die Hochdeutsch sprechen. Ja. Und alle anderen, sagen wir in Anführungsschlusszeichen, die normalen Deutschen reden alle Englisch. Mhm. Ganz komisch. Eine Situation irgendwo auf dem Flughafen, da werden Ausweise kontrolliert von Deutschen. Und ist ja ein SS-Soldat und der schreit einfach alle an, sie müssen jetzt die Ausweise zeigen. Also es wirkt irgendwie auch viel zu pathetisch, dass es irgendwie, die ganze Ambivalenz oder auch die Tragik von dieser Situation, die Schwierigkeit dieser Situation, wird der Film nicht gerecht.
Mhm. Also könnte man sagen, dieser Film entwirft eigentlich die Geschichte eines Menschen, der Theologie, die Bibel, vielleicht auch den Glauben bis zu einem gewissen Grade aufgibt für politische Aktivität.
Das, das will er ja dann doch nicht, weil am Schluss, also gerade wenn wir jetzt, wir kommen ja wahrscheinlich ein bisschen langsam zum Ende, nach zum Ende des Films. Eine der letzten Szenen ist ja auch, dass er Abendmahl feiert mit Mithäftlingen, kurz vor seiner Hinrichtung.
Was übrigens auch nicht historisch ist.
Dass er Abendmahl feiert oder was? Ja, wahrscheinlich.
Er hat eine Predigt gehalten oder eine Andacht. Das ist historisch überliefert, dass er das Abendmahl gefeiert hat mit ihnen. War nicht,
ja.
Aber da, ich finde, da kann man sich die Freiheit auch nehmen.
Aber filmisch, die Idee ist natürlich nicht, dass Bonhoeffer quasi als gläubiger Christ dargestellt wird und auch konsequent danach handelt.
Mhm. Und doch wirkt es so ein bisschen wie, es gibt diesen Switch von eben Theologie und Gebet. Die waren wichtig, er sagt das mal, die waren wichtig vor Hitler. Oder ich hatte recht mit meiner Theologie vor Hitler. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt gilt es, wenn nötig, die Waffe in die Hand zu nehmen und aktiv zu werden. Also dieser Aktivismus, den spürt man da sehr, sehr stark raus. Es ist so ein bisschen, als wäre dieser Bonhoeffer sein John Wayne für Christen.
Und das ist genau das Lustige an diesen, oder sagen wir mal, das Spannende an diesen beiden Filmplakaten, dem amerikanischen und deutschen Filmplakat. Diese Frage, hat jetzt Bonhoeffer diese Pistole in der Hand oder nicht? Und also im amerikanischen Setting mit als Attentäter und Spion und Pastor, passt das irgendwie dazu? Und irgendwie im deutschen Setting überhaupt nicht. Und dann merkt man diese unterschiedlichen Bonhoeffer-Rezeptionen. Wie liest man, versteht man diesen Bonhoeffer und wie wird man dem, was wir von ihm wissen, gerecht? Und ich vermute, dieser komische, für mich etwas seltsame Aktivismus wird ihm nicht gerecht.
Also das heißt, der Film macht etwas sehr gut. Er will sich mit dem Leben von Dietrich Bonhoeffer auseinandersetzen. Und das ist etwas Gutes und Wichtiges. Bonhoeffer ist jemand, der unglaublich inspirierend ist und war. Das heißt, es ist etwas, was man machen sollte. Aber leider tut er das auf eine Art und Weise, die wir zumindest problematisch finden, oder zumindest wird es Bonhoeffer in seiner Komplexität, in seiner theologischen Dichte und Tiefe nicht gerecht.
Mhm. Und was es bei mir ausgelöst hat eigentlich ist, ich habe wie gemerkt, das ist jetzt etwas Positives am Film. Er hat mich über so weite Strecken geärgert und manchmal ein bisschen gelangweilt zugleich, dass ich irgendwie, aber er hat mich doch irgendwie provoziert, dass ich dachte, ich muss mich nochmal mit Bonhoeffer mehr beschäftigen. Ja. Ich will diesen Bonhoeffer wirklich nochmal verstehen. Er hat quasi auf eine paradoxe Weise doch mein Interesse an Bonhoeffer nochmals ein bisschen geweckt. Und ich habe dann auch nochmal in der Vorbereitung einige Dinge nachgelesen und hineingelesen und merke, ist schon ein spannender Reichtum, den man entdecken kann bei Bonhoeffer.
Das heißt, entgegen dem Gesprächsverlauf müssen wir sagen, wir empfehlen den Film unter Vorbehalt.
Ja, genau. Aber wenn ihr den Film selber schon geschaut habt oder noch schauen wollt, wir sind gespannt, schreibt uns in die Kommentare, was ihr vom Film haltet. Und vor allem, wir haben jetzt eher auf der Oberfläche, ausgehend von diesem Bonhoeffer-Film, über seine Biografie und sein Wirken, sein Denken geredet. Wenn ihr aber Interesse hättet, dass wir mal mehr Zeit verwenden, wirklich einzutauchen bei den wichtigen und spannenden Sachen von Bonhoeffer, schreibt uns doch das in die Kommentare. Dann überlegen wir uns, ob wir das demnächst mal machen.